Das ist das Wohnzimmer und das ist das Klavier, an dem mir die Frau Schiffer das Klavierspielen beigebracht hat. Ich glaube, es muss gestimmt werden. Es kann nicht sein, dass es stellenweise komisch klingt.
Zu Haus beim Ding in Fürth. Eine Homestory mit Matthias Egersdörfer. Von Sabine Fringes. Ein sonniger Sommermittag in Fürth. Nicht weit von der Innenstadt entfernt, im Hinterhof eines schönen Altbaus, wohnt Matthias Egersdörfer. Bilder seiner Bühnen- und Fernsehfiguren schießen ins Gedächtnis. Ob er im blau gestreiften Bademantel seines aktuellen Programms öffnen wird? Oder im weißen Schutzanzug, den er als Leiter der Spurensicherung im Frankentatort trägt?
Hallo. Oh,
auf die Minute fast.
Ja, grüß Gott.
Schwarzes T-Shirt und lässige beige Baumwollhosen. Seit gut einem Jahrzehnt ist Matthias Egersdörfer mittlerweile als Solokünstler auf den Kabarettbühnen unterwegs. Mit seiner krantelnden Figur hat der Franke im Laufe der Zeit fast alle Kabarettpreise gewonnen. Falten und Kleben, Ich mein's doch nur gut und Vom Ding her heißen seine Programme, mit denen er als Bühnenfigur Matthias Egersdörfer auf Tour geht und über Kindheit, Jugend und Belange des Erwachsenenalters reflektiert. Doch auch den Fußball hat der Greuther Fürth-Fan hintergründig mit einem Lexikon für Fußballlaien beleuchtet.
Innenpfosten.
Innenpfosten. Innenwand vom Haus. Innenwand vom Haus, da wohnen wir, da haben wir unsere Wohnstube, unser Teppich und die Stereoanlage. Außenwand sind die Geranien und die Blumen. Und da kann man auch mal eine Schaufel hinlehnen an die Außenwand. Innenpfosten im Tor, da wohnt sozusagen der Torwart drin. Außenwand ist außen.
Mein Urgroßvater hat dieses Haus gebaut und ich durfte hier wohnen. Seitdem wohne ich hier.
Und wie gefällt es Ihnen in Fürth?
Ich finde es gerade recht schön. Also Sonnenschein, der Baum wächst schön. Die Amsel hat schon beobachtet, die hatte ja auch gut zu tun. Natürlich an allen Ecken werden da auch Sachen verschandelt und mit Absicht vergröbert und verblödet in dieser schrecklichen Stadt. Aber es gibt immer noch ein paar Ecken, wo man sich zurückziehen kann, die man natürlich mit gebleckten Zähnen verteidigen muss. Aber ein paar Ecken haben sie noch übrig gelassen. Wie lange noch ist die Frage, aber es gibt hier noch ein paar Schutzräume, die zur Verfügung stehen.
Zum Beispiel?
Ein Kino. Ein paar Wirtschaften, Bäume, an die man sich lehnen kann, die man umarmen und beweinen kann. Ja. Nee, man kann es hier aushalten.
Kaffee?
Oh, das ist ja toll.
Heimvorteil.
Wenn man daheim spielt, da kennt man sich aus, da weiß man die Ecken, die linke Ecken, da ist ein wenig abschüssig, da ist das Gras ein wenig, da ist einmal eine Farbe auskippen, jetzt haben sie dann schon weggeratzt, aber da ist der Rasen nicht mehr gescheit gewachsen, nachdem die Farbe da ausgeschüttet ist und da muss man ein wenig Obacht geben und da weiß man, wo man ist, da kennt man den Geruch, da weiß man die Duschen heiß und kalt immer aufdrehen, da ist man daheim, ne?
Von der Küche aus führt der Weg ins Wohnzimmer übers Treppenhaus. Auch hier ist es sparsam eingerichtet. Ein kleiner runder Tisch, eine Couch und an der Wand über dem schwarzen Konzertklavier hängen Porträts.
So, da hängen Ihre Vorfahren?
Die mittlere ist meine Mutter beim Nähen vom Großvater gemalt. In äußerster Nähkonzentration. Das ist meine Mutter, ja.
Und das links?
Ja, das ist angeblich, hat mein Vater, glaube ich, mal gesagt, dass das irgendeine wunderschöne Verwandte ist, die eigentlich ausschaut, als hätte irgendein Karikaturist sie sich ausgedacht. Aber ich glaube, sie hat gelebt.
Die hat ein interessantes Obergewand an, ne?
Wird wahrscheinlich vom Kaffeegischer irgendein Untersetzer gewesen sein, den sie sich in Ausschnitt gestopft hat.
Stimmt.
nehme ich mal an.
Und von wann ist das ungefähr?
Puh, na das wird so. 1845 im Mai.
Das klingt gut.
Ja.
Ganz am Anfang, noch bevor die Biografie losgeht mit dem ersten Satz. Noch davor. Wenn man so in dieser angenehm warmen Brühe so ein wenig übereinander schwappt. Einfach ein wenig so rumschwappt. Keine Termine, kein Geschmarre, überhaupt nichts. Man schwappt den ganzen Tag so umeinander. Und wenn ja mal irgendwie, wenn es Rums macht oder Geschrei oder man fühlt sich gestört, einfach mit dem Ellenbogen gegen die Wand, sofort ist Ruhe halt. Und ich denke mir, oh, klasse, das gefällt mir. Es hält sich noch ein paar hundert Jahre aus. Und alles passt bis zu dem Tag, wo sie das Wasser ablassen. Ne? Und ich denke mir, was soll die Scheiße denn jetzt? Was soll die? Hat doch alles passt. Na ja, geht's halt trocken weiter. Aber nach einer Zeit merke ich, da gibt's ein paar Leute auf der anderen Seite, die wollen mich da partout rausholen. Und es sind gottverdammte Profis halt. Und ich spreiz mir wenn und sag, na, ich mach nicht, muss ja nicht immer nach eurem Willen gehen halt. Aber die lassen da nicht nach und irgendwann werd ich packt am Kopf und wapp! Gleißend helles Licht, kalt, ekelhaft. Die Minute meiner Geburt. Boah! Und ich wollte am Anfang, ich wollte mich aufregen, ich wollte sagen, ja, ihr Trottel, was seid denn ihr für Arschliche? Aber war so aufgeregt, ich hab bloß schreien können.
Mein Vater war vom Beruf her Vertreter von Schreibwaren. Und die Mutter hat mal gedolmetscht und ich glaube, ihr letzter Job war, dass sie in einem Fliesenfachgeschäft gearbeitet hat und da dann ab und zu auch mit den italienischen Fliesenhändlern in Italien telefoniert hat. Hatte ein sehr italienisches Temperament und konnte die Sprache ganz gut.
Kommt von ihr dieses Cholerische, was Sie auf der Bühne manchmal haben?
Meine Mutter war zumindest wie eine Opernsängerin, wie ich sie mir vorstelle, die war in ihren Gefühlen sehr großzügig, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und hat, glaube ich, diese Welt, in der sie gelebt hat, war schon eine Bühne. Und meine Mutter hatte eine Hauptrolle in diesem Stück, das da aufgeführt wurde.
Und wie hieß die Rolle?
Die war Grande Dame, Furie, schützende Mutter, lustige Unterhalterin. Das waren verschiedene Rollen, in denen sie da aufgetreten ist.
Und weißt du, da kalten und alles verschmiert und ekelhaft und fremd, du kennst kein Arschloch. Hänge ich da mit dem Nabelschnur, kommt der eine Geier kommt an mit so einer silbernen Schere in der Hand, lacht mich an, packt mich an der Nabelschnur und setzt an. Und ich möchte sagen, hey Master, auf ihn! Da ist meine Ernährung drüber, das hat sich bewährt halt. Aber ich krieg's halt nicht so differenziert raus, ich schreib bloß und der Schneider. Und ich denke mir, da bist du in die Scheiße neidhaft halt. Oh, leck, ey. Naja, aber dann machen sie mich sauber, dann kriege ich hier so einen Deckel herum. Und dann stellt sie nach kurzer Zeit stellt sie raus, es gibt zwei Personen, die haben offensichtlich ein furchtbar schlechtes Gewissen. Denen ist auch klar, dass das nicht alles einwandfrei gelaufen ist. Und die versuchen sich bei mir wieder einzuschmeicheln. Und die eine hat so aufblasene Trinkbehälter mit so Trinkwatzen von dran. Und wenn ich ein wenig Pfeffer oder was, kommt so an, stopft mir Trinkwatzen in den Mund und ich sauch raus und es ist so shake-mäßig. Lass ihn einlaufen und denk mir, oh ja. So schlecht ist auch nicht.
Wenn im Fernsehen irgendwas gelaufen ist, dann hat mich meine Mutter zwei Tage später noch angerufen und hat mir die Rückmeldung von ihrem Bridge-Club mitgeteilt, die
das einerseits sehr schön finden, dass ich im Fernsehen auftreten darf, andererseits die Benutzung von Bekal-Ausdrücken auch aus dem sexuellen Bereich eher befremdlich darauf reagierten und meine Mutter wohl auch fragten, ob es denn unbedingt sein müsste, dass ich mich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so ausdrücke, auch im Privatfernsehen. Ja, wobei der Bridge Club auf Nachfrage nach dem Tod meiner Mutter behauptet, ihrerseits wären nie diese Anfragen gekommen, es wird wahrscheinlich nie geklärt werden.
Ja, und muss das sein?
Ich finde schon, dass es sein muss. Also wenn ich heute U-Bahn fahre, wenn ich am Stammtisch sitze, wenn ich Leute zuhöre, die sich im Mai 2016 unterhalten, da werden Wörter verwendet, die ich dann auch verwenden will.
Dann mache ich wieder die Augen zu, schlafe ein wenig und denke mir, jetzt schreist du mal wieder. Mal schauen, ob die Tante wieder kommt. Und sofort kommt sie angerennt und nein damit. Und sauf und sauf und trink und manchmal habe ich überhaupt keinen Durst mehr. Sauf aber weiter und lass rechts und links aus dem Mundwinkel raustropfen. Sau mir mein Händler richtig zu heute. Und sofort fangen sie an und machen mich sauber und putzen mich auf. Halt. Ah, der Anne Gobel hat zwar keine Trinkwatzen. Bemüht sich aber auch und macht mich sauber. Da denke ich mir, ja, so schlecht ist es auch nicht. Und es ist, du wirst überall hingefahren und tragen. Und wenn du wo fremd bist, brauche ich nicht sagen, Entschuldigung, wo sind hier die sanitären Einrichtungen? Hock mir einfach pritscherbreit, hock ich mich hin und lass laufen halt. Die zwei Deppeler machen mich sauber. Halt. Und entertainmentmäßig, du brauchst ja nicht das Bein rausreißen. Es ist nicht, du brauchst nicht einen Anzug anziehen, zwei Stunden Dauerplaudern, dass die sich ein wenig freier, machst du es einfach so, trink aus der Watzen raus. Mach ein wenig eine theatralische Pause und mach dann. Und die zwei flippen aus. Die freuen sich, als wäre ein Feuerwerk am Himmel. Und ich denke mir, wie blöd kann man eigentlich sein.
So. Das hätten wir. Jetzt gibt es da einen Rhabarberkuchen. Käse-Cone. Der Käse-Cone ist der King of Cone, wie der Dichter Fitzgerald Kuss mal in einem schönen Gedicht behauptet hat. Und dann gibt es noch irgendeinen Kuchen, der, glaube ich, 44 Tage in Rum eingelegt wurde.
Von Ihnen?
Nee, von der Bäckersfrau.
Ich hätte gerne ein ganz kleines Stück von dem Käsekuchen.
Ein ganz kleines Stück?
Ja.
Und da hole ich extra so viel Kuchen, dass Sie nur ein kleines Stück von Käsekuchen. So?
Ja.
Gut.
Warm machen.
Warm machen geht nicht so, dass man vor dem Spiel seinen Arsch ein wenig an die Heizung hinträgt. Da muss man Liegestütze, da muss man ein wenig hupfen, da muss man ein wenig rennen, von innen warm. Dass alles die Muskeln und alles ein wenig warm hat, dass man was gemacht hat. Ja, sonst zerrt man sie.
Prost sagt man ja beim Kaffee nicht.
Ach,
aber bei Jim Jarmusch gibt es Szenen, wo die mit Kaffee anstoßen.
Prost.
Prost.
Jetzt nehme ich noch ein wenig Geschepper auf.
Genau. Das.
Bei einem Radio wirkt das ja immer ganz anders, ne? Wenn es scheppert, als wenn es ohne Mikrofon
scheppert. Wie? Das verstehe ich jetzt nicht.
Nee, der Alltag gewinnt immer so eine Gewichtigkeit, wenn man es im Radio hört.
Ach so, wenn man denkt, Mensch, das scheppert aber bedeutungsvoll bei dem Mann, der da interviewt. Ja, da denkt man dann gleich. Was hat das zu bedeuten, dass es da jetzt so scheppert? Rühren ist auch vielleicht ein schönes Geräusch.
Die Lehrerin von meiner zweiten Klasse Grundschule, die hat so braun-beige Haar, so halblange Haar, so Farbe ungefähr, wenn lila braun wäre.
so eine Färbung ungefähr. Und waren immer frisch gewaschen, die Haare. Und ich hätte damals als Schüler gerne mal reingefasst. Habe ich aber nie gemacht. War klar, da fasse ich nicht hin. Und es ist wirklich ganz erstaunlich. Die hat, wenn es laut in der Klasse war, hat die nie irgendwie Ruhe oder was brüllen müssen, sondern die ist leiser geworden, ganz leise, und hat vollendend leidend geschaut. Also wie in Öl gemalt von Leonardo da Vinci, die Mutter Maria, wenn der Jesus gerade frisch ans Kreuz geschlagen worden ist. So hat die wirklich geschaut, und es war so schön und schlimm, dass wir alle freiwillig leiser geworden sind. Weil wir haben die Lehrerin gern gehabt und respektiert, und wir haben uns gedacht, Menschen, wenn wir jetzt noch weiter laut sind, fängt es vielleicht noch zum Bluten an. Ne? Und das wollte keiner. Das wollte im Endeffekt keiner. Und dann weiß ich noch, ist sie eines Tages reingekommen am Anfang von der Stunde und hat jedem so ein DIN A4 weißes Blatt ausgeteilt. Und sie hat auch eins gehabt und hat sich vorne hingestellt für jeden Einsehbar aus der Klasse. Und dann hat sie gesagt, heute falten wir. Und dann nimmt sie das Blatt und faltet es in der Mitte zusammen. Und dann hat jeder von uns, von den Schülern, das Blatt genommen und in der Mitte gefaltet. Und ich habe das gefaltet und habe mir gedacht, Mensch, na, das ist ja mal klasse. Das ist falten, super. Und habe mich gefreut. Aber dann hat sie rausgestellt, es geht noch weiter. Und dann ist Falschschritt auf Falschschritt gekommen. Und sie hat zum Beispiel einmal rechts oben gefaltet. Und dann haben wir bei uns seitenverkehrt rechts oben gefaltet. Und dann ist einmal oben gefaltet worden. Und einmal unten, einmal rechts und links. Und so hat es mit der Zeit seine Richtung und seine Ansicht gekriegt. Und irgendwann, weiß ich nicht, wie es passiert ist, jedenfalls habe ich einen Falschschritt nicht mitgekriegt. Ich habe mir damals gedacht, wie wir da gefaltet haben, habe ich mir gedacht, ich schaue mal beim Kollegen, der neben mir gesessen ist, der Banknachbar, und frage den einmal, vielleicht kann der mir einen Tipp geben. Und ich schaue so rüber und der hat so ganz feuerrot fluoreszierende Ohren hat er gehabt. Und ich glaube in Erinnerung, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die haben blink die Ohren. Und ich habe mir aber nichts gedacht und habe gedacht, ich frage noch nicht einmal. Und sage, Erik, kannst du mir mal sagen, was wir gerade gefaltet haben? Habe ich den gefragt. Und dann hat der Erik gesagt, das kann ich dir jetzt nicht sagen, was wir gerade gefaltet haben. Wenn ich dir jetzt sage, was wir gerade gefaltet haben, kriege ich nicht mit, was wir als nächstes falten haben. Was ich auch nicht weiter, muss das selber helfen. Jedenfalls, aus dem war nichts rauszubringen halt damals. Und dann habe ich damals für mich gedacht, naja, jetzt musst du sozusagen einen freien, alternativen Falschschritt falten. Das war so meine Lösung. Und ich gesagt, naja, vielleicht hast du Glück und es klappt, sozusagen. Und falte. Und dann haben die irgendwann alle zu Ende gefaltet gehabt. Und dann hat die Lehrerin gesagt, so, jetzt sind wir fertig. Und jetzt nehmt das, was ihr gefaltet habt, und zieht es an den äußeren Enden auseinander. Und dann, weiß ich noch, bei uns in der Schule haben die alle gezogen. Und dann hat jeder so ein kleines Schiffler auf der Schulbank gehabt. Ja? Und ich, bei mir war es so, ich habe überall ziehen und zerren können, aber es ist kein Schiffler geworden. Es war zum Verrücktwerden. Oder was ich mir gedacht habe, vielleicht ist es ein Schiff, aber wo irgendwas Schweres aus dem Himmel draufgefallen ist. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war. Also für mich war dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, Falten ist nicht meine Welt. Das war für mich so die Quintessenz, wo ich gesagt habe, wenn euch das Spaß gemacht habt, dann macht das berufstätig. Gründet ein Büro und faltet euch reich, meinetwegen. Faltet euch zum Millionär oder was? Meins ist nicht. Ich habe damals geglaubt, meins wäre mehr so tackern zum Beispiel. Oder kleben. Oder das war, oder Karton zusammenstampfen oder sowas. Das war das.
Sind Ihren Schulkameraden schon was aufgefallen, dass Sie Unterhaltungspotenzial haben?
Das glaube ich schon. Also aufgrund von mangelnden Fähigkeiten im Sport und dieser überbemühten, bemutternden Mutter war ich gezwungen, aktiv im Humor tätig zu sein. Also, dass die Leute nicht unbedingt mitkriegen, dass man sehr leidet unter diesen Umständen, in denen man aufgrund seiner Unfähigkeiten und dieser Mutter aufwächst, war es die Taktik eben, sozusagen Witze zu machen. Damit schafft man ja eine Möglichkeit, nicht direkt dann auch noch von den Kollegen eins auf den Deckel zu bekommen.
Also haben Sie sich durch den Sportunterricht gekaspert?
Ja, da hat es, glaube ich, angefangen. Wenn man dann auch noch Wollstrumpfhosen von der Mutter anzuziehen hat und die dann im Turnbereich ausziehen muss, um die Sporthose anzuziehen, dann, also das war nicht sexy und nicht cool, Wollstrumpfhosen anzuhaben, und dann versucht man das halt durch Witze zu übertünchen. Und wenn man dann im Sportunterricht selber noch viel zu langsam und träge ist und nicht weit springt und nicht weit wirft und nicht schnell schwimmt, dann geht es ganz gut, wenn man da Witze drüber macht.
Einschläfern.
Einschläfern. Es ist, wenn eine Mannschaft, das ist Taktik, da spielen sie ganz langsam den Ball, da ordnen der Kinder den Ball. Dann dribbelt er wegen der Griechen der Walzer. Und der Walzer dribbelt er wegen der Griechen der Kinder wieder. Und so geht es in einem Dran weiter, und die andere Mannschaft denkt sich, das darf denn nicht wahr sein, haben die Valium gefressen oder was ist denn? Und die werden ganz nasch und kennen gar nicht, das kommt gar kein Spiel auf, und die wissen gar nicht, wie man, was machen wir jetzt? Und die kriegen keinen Rhythmus in ihr Spiel. Und dann wendet sich das Blatt, und dann wachen die plötzlich auf, die Schläfer, und dann wird geschossen und gespielt, und in dem Moment haben die anderen vielleicht schon aufgegeben und sonst was gedacht und sind ganz überrascht. Überraschungsangriff, was weiß ich. Und dann, wie alles Taktik.
Meine Kindheit war unterm Strich betrachtet, war das eine einmalige Zeit. Das hat sich rentiert, da war Lebenslust vorhanden. Ich meine, es hat sein können, dass du in der Schule irgendwelche sadistischen, bösartigen Lehrer gehabt hast. Was du wirklich sagst, ekelhafte Kerle. Aber das hat man über sich ergehen lassen, und dann ist eine Pause gekommen, und hat man, um das zu sublimieren, hat man schwächere Mitschüler gewählt halt. Und wenn das nicht geklappt hat, bin ich heimgegangen und habe meine Schwester ein Kaugummi ins Horn eingelegt. Und wenn beides irgendwie nicht möglich war, habe ich mich im Garten ausgesetzt und habe Insekten mit Uhu übergossen. Und angezündet halt. Man hat sich da damals schon zu helfen gewusst. Und das war mir und meine Freundin war sowieso klar, die Scheiße müssen wir hinter uns bringen. Aber dann am Nachmittag, dann geht's los. Dann treffen wir uns, ziehen unsere braunen Strumpfhosen an, die gelben Hemden und die Polunder, da wird am Boden gerutscht. Und dann geht das eigentliche Leben los. In der Schulzeit nach dem Mittagessen, in die Ferien, direkt nach dem Frühstück, Strumpfhosen an und aufgespielt. Da sind wir jeden Tag da gesessen und haben unsere alten Egos auf Pferden, auf Kamele, auf Elefanten, in Autos, auf Motorräder, in Schiffe, in Helikopter durch eine Welt jagen lassen, die jeden Tag fantastischer und großartiger geworden ist. Es war einmalig. Jeden Tag ist dieses Wunderreich immer komplexer und farbenschildernder geworden. Bis zu dem Tag, wie es vorbei war. Irgendwann war es vorbei. Und es hat nicht viel gebraucht dazu, dass es beendet war. Es hat nicht einen Wunderbaum gebraucht, wo irgendeine Zauberfrucht dran hing. Oder eine blöde Schlange, die einem idiotische Tipps gibt. Es hat eigentlich ein skeptischer Blick ausgereicht. Und wir waren plötzlich aus unserem Zauberreich vertrieben. Es ist die Tür abgesperrt worden, wir sind da nie wieder hingelangt. Der hat angefangen damit, dass in die Sommerferien muss irgendwie ein neuer Mitschüler zugezogen sein. Da war dieser Kerl plötzlich da. Ja, und da war der plötzlich in der Klasse. Und es war ein ganz warmer September. Und dann habe ich nach der Schule ich gleich im Reinhard gesagt, du pass auf, treffen wir uns, wenn es so schön ist, dann bringt euch Strumpfhosen mit, dann hocken wir uns in den Garten aus und spielen ein wenig. Der Rainer hat gesagt, freilich, ich komm, einwandfrei halt. Und dann haben wir schnell Mittagessen reingeschlungen und dann Kästen und Kisten mit Spielsachen im Garten aus, braune Strumpfhosen überzogen. Und schon sind wir im Garten gesessen und haben vor uns hingespielt. Halt. War erstklassiger Nachmittag. Und plötzlich ist der Kerl gekommen mit dem Erik zusammen. Ist er plötzlich im Garten gestanden, ich habe ihn dann erst gar nicht gesehen. Dann steht er und starrt mich an und den Reinhard und sagt, ja, sag mal, was macht denn ihr denn da? Und ich hab gedacht, hat er eine Linsentrübung oder was? Hat er einen grauen Star oder was? Sieht er doch, was wir machen, ist doch selbst erklären. Braucht man doch keine Erklärung. Habe ich aber nicht gesagt. Bin einfach nur da gesessen. Und dann war es lange leise und der Erik hat gemerkt, dass es ein wenig eine ungute Stimmung ist und hat dann für uns argumentiert. Und hat gesagt, dass da jetzt einmal kein falscher Eindruck entsteht, das sei kein zimperliches Dahingespiele. Es sei kein kindliches Heiterei, da wird mit harten Bandagen werden da Auseinandersetzungen ausgefochten. Da kommt es einmal vor, dass mitten im Spiel eine Spielfigur mit dem Feuerzeug der Kopf angezündet wird. Halt. Manche anderen Figuren haben schon durch Laubsägen Arme und Beine verloren. Halt. Na, das darf man nicht unterschätzen da. Da wird demonstriert, da wird gekämpft, da wird bombardiert, da wird geraucht und gefickt. Da hat gesagt, da ist nichts genützt. Er hat sich noch ein wenig umgeschaut und dann hat er gesagt, na, es hat keinen Sinn, hopp, gehen wir wieder. Und ist mit dem Erik verschwunden. Und dann habe ich mit dem Reinhard hab ich noch versucht, weiterzuspielen, aber ich habe mich plötzlich nackert gefühlt. Ich habe mich geschämt. Und dann habe ich zum Reinhard gesagt, Reinhard, wir müssen damit aufhören. Und dann hat der Reinhard gesagt, was müssen wir denn aufhören? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Er hat gesagt, Reinhard, nein, überhaupt nicht. Aber jetzt muss Schluss sein. Und dann hat der Reinhard gesagt, wieso? Und ich habe es ja selber nicht gewusst. Ich habe gesagt, Reinhard, auf jeden Fall für die Angelegenheit bist du der ideale Partner. Du weißt genau, worauf es ankommt. Aber jetzt ist vorbei. Der Reinhard hat es nicht verstanden und ich habe es auch nicht verstanden. Wir haben das ganze Graffel einmal einpackt in Kästen und Kissen, ins Zimmer, auf in den Schrank, nie wieder aufgemacht. An dem Nachmittag war alles vorbei. Das Fantasiereich ist zusammengebrochen in sich selbst. Und manchmal denke ich mir, wenn der Kerl an dem Nachmittag mit dem Erik nicht kommen wäre im Garten, ihr könnt heute noch mit dem Reinhard in der Strumpfhose im Garten hocken und rumrutschen halt.
Wie haben Sie überhaupt diese Bühnenfigur Matthias Egersdörfer entwickelt?
Also ich habe in vielen Theatergruppen gespielt und da war es immer schwierig mit meinem fränkischen Dialekt. Also weil gerade wenn man in Berlin, wann war das? Irgendwann Mitte der 90er ambitioniertes Off-Theater macht, war's oder ist es wahrscheinlich immer noch nicht so sexy, wenn einer der Akteure das R rollt oder fränkisch spricht. Insofern musste ich mich da sehr bemühen, Hochdeutsch zu sprechen. Und irgendwann habe ich dann angefangen, Geschichten zu schreiben oder habe das eigentlich schon immer gemacht und habe diese Geschichten dann auch vorgetragen. Und dann habe ich bei einer Geschichtenerzählerin, die gab mir den Hinweis, wenn ich den Dialekt verwende, bräuchte ich mir über die Figur keine Gedanken mehr zu machen. Also dann ist er einfach ein Charakter auf der Bühne und da ich ein großer Freund von Effizienz und Sparsamkeit bin, dachte ich mir, das mache ich mir zu eigen. Daraufhin hat dann die Figur fränkisch gesprochen und dieses Zurückhaltende und dieses leicht Schattige in Franken finde ich sehr angenehm. Ach ja, ich habe einen Reiseführer aus Nürnberg gelesen, da steht, dass der Frankin nachdenklich ist und nicht so viel sagt. Also ich rede jetzt in dem Interview, ich werde glaube ich jetzt auch die nächsten 3 Tage nichts mehr sagen, weil ich so viel am Stück eigentlich ungern rede. Nachdenklich, wortkarg, das ist schon eigentlich, wenn ich nicht gerade reden muss und mir Mikrofone vor den Mund gehalten wird, bin ich das schon, glaube ich, die meiste Zeit. Also mit Worten eher sparsam.
Sommerpause.
In der Sommerpause kann der Fußballmann zu seiner Fußballfrau einmal Einmal war das Reden, wo ich mir Tore und Sieg wichtig war, konnte ich in der Sommerpause einmal sagen, jetzt unterhalten wir uns einmal. Wie geht's denn dir eigentlich? Und dann sagt sie, ja, das ist jetzt gut, dass wir da jetzt einmal Zeit haben in der Sommerpause. Bei dir ist ja bloß immer Fußball. Und dann sagt er, ja, deswegen ist ja jetzt Sommerpause, können wir ja mal plaudern. Und dann sagt sie, jetzt kommst du daher, naja, da hast du jetzt gewartet bis in die Sommerpause, na, vielen Dank. Und dann sagt er, dafür ist ja die Sommerpause da, was willst du denn?
Und fällt Ihnen das schwer, sich was einfallen zu lassen, oder ereignet sich das einfach immer wieder? Oder haben Sie eine Technik?
Das Letzte, was ich am Stück viel gemacht habe, war, dass ich einen Betthupferl, 7 Folgen Betthupferl, also so eine 4-minütige Geschichte für Kinder zum Einschlafen. Naja, da muss man erstmal 7 Geschichten finden und dann muss man eben darauf achten, dass da gewisse Ausdrücke natürlich nicht vorkommen und auch so erzählen, dass die Kinder im besten Fall, wenn sie es gehört haben, einschlafen können. Und da musste ich schon nachdenken, aber das war in dem Fall sehr schön. Also ich glaube schon, dass dieser Umstand, wenn es einem wirklich massiv langweilig ist, dass das ein guter Nährboden ist, dass einem wieder was Neues einfällt. Es gibt so Zugfahrten, wenn ich lang unterwegs bin, wo es in einer Weise mit der Stimmung bergab gibt, wo es wirklich erschreckend ist, wo man dann gelesen hat, man hat Musik gehört, man hat aus dem Fenster geschaut, man hat einen Kaffee getrunken und es gibt nichts mehr, was man im Zug noch machen muss, man muss aber noch 400 Kilometer fahren. Das ist eine Deluxe-Fahrtheit, wo so überhaupt nichts passiert und dann kommt irgendwie der Herrgott und segnet einen in der beschissensten Laune mit irgendeinem Gedanken, der einen dann weiterführt. Das kann schon sein. Und also ich glaube, das ist wichtig, dass es irgendwann gar nichts ist und irgendwann Leere ist. Und also Sackgassen sind, glaube ich, ganz wichtig.
Taktik.
Wenn der Trainer sagt, Bussen, was auf, ich will heute Tore sehen, ihr schießt heute Tore, so viel es geht, dann ist das noch keine Taktik, das ist noch keine. Die Taktik gehört dazu, dass man sagt, wir spielen 2-5-3-1 zum Beispiel. Nein, das ist eine Taktik.
Bei den Solo-Programmen ist es so, dass es gibt diese monatliche Artverwandten-Show, die in Nürnberg gerade stattfindet und da versuche ich eigentlich 1 bis 2 neue Nummern immer zu machen und aus diesem großen Schatz, der dann in 2, 3 oder ich glaube jetzt sind sogar 4 Jahren entsteht, wird dann wieder einzelne Sachen herausgenommen, die man dann fürs neue Programm nimmt.
Und viel zu viert gibt es auch noch, ne?
Genau, da waren wir jetzt gerade fast zu viert, waren wir gerade auf einer sehr schönen Tournee.
Dann lehnt sie an, jetzt haben wir die lang Pickel zu drehen, und dann lehnt sie an, was Kasten, ich stehe zwei Stunden drauf und es läuft einfach raus. Ich weiß auch nicht, es läuft einfach raus. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 Stunden Brunz. Ich sag, dass ich mach, was ich will, will ich mach.
Sag, was du machst, was du wirklich, wirklich machst.
Ich sag, dass ich mach, was ich will, will ich mach.
Sag, was du machst, was du wirklich, wirklich machst.
Ich sag, dass ich mach, was ich will, will ich mach.
Sag, was du machst, was du wirklich, wirklich machst.
Ich bäcker.
Das musikalische Talent, ist Ihnen das, also haben Sie Musikunterricht gehabt in der Schule?
Also. In Bayern gibt es tatsächlich Musikunterricht und ich habe auch Musikunterricht besucht und hatte auch eine Klavierlehrerin, die Frau Schiffer, die mir das Klavierspielen beigebracht hat.
Und der Gesang?
Der Gesang. Da gab es keinen direkten Unterricht, das habe ich mir angeeignet. Mit dem Gesang hat es eigentlich angefangen, ich war von Ernst Jandl sehr begeistert und wollte immer solche Lautgedichte machen und habe mich dann mit zwei Freundinnen irgendwann mal getroffen, eines Nachmittags bis in den Abend, und wir haben versucht, Lautgedichte, die ich vorher aufgeschrieben habe, aufzunehmen. Die Erkenntnis daraus war, dass das in einer Exaktheit geschehen muss, dass das einigermaßen hinhaut, die so erschreckend ist, dass es mich so erschreckt hat, dass ich gesagt habe, nein, das, so geht es nicht weiter. Und dann gab es die Flucht nach vorn in das selbstkomponierte Volkslied, den Schlager, den Abzählreim, und das war dann eigentlich die Geburtsstunde von der Band fast zu viert. Also eigentlich auch aus einem Mangel heraus an Kompetenz und Fähigkeit. Der Sprung in diese Art von Unterhaltung.
Wir haben daheim einen Kleiderschrank, dudel-diedel-dumm, da fehlt die halbe Seitenwand, dudel-diedel-dumm, die Türe, die ist auch nicht da, dudel-diedel-dumm. Da steht der Schrank alleine da, dudel-diedel-dumm. Ja, wenn im Dorf die Bratkartoffeln blühen, ist alles in Butter, der Vater küsst die Mutter. Ja, wenn im Dorf die Bratkartoffeln blühen, ist alles wieder gut und schön.
Können Sie eine Frage stellen? Dann fällt es mir dem Antworten vielleicht leichter.
Wie sieht so ein Tag mit Auftritt aus?
Wenn ich am Abend den Auftritt habe, versuche ich, die Tätigkeiten am Tag nicht zu übertreiben, also irgendwelche Bürotätigkeiten oder irgendwelche Schreibtätigkeiten eigentlich bis Mittag über die Bühne zu bringen und dann im besten Fall noch Sport zu machen oder sich in irgendeiner Weise zu ernähren, damit man die Kraft für den Abend hat. Ein Freund hat mir eine triviale Möglichkeit der Meditation neulich beigebracht. Man setzt sich hin, tut die Hände auf die Oberschenkel, macht die Augen zu und ordnet alles, was man hört oder denkt, in die Kategorie Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft ein. Was ich immer gern mache, ist Geräusche einordnen. Wenn ein Motorrad vorbeifährt, gibt es einen kurzen Moment, wo das Gegenwart ist. Wenn es dann vorbei ist, ist es Vergangenheit. Was immer Gegenwart während dieser trivialen Methode ist, ist, dass man mit dem Hintern auf dem Stuhl sitzt. Und nach den 10 Minuten ist es öfter mal sehr erholsam gewesen.
Und ich war eingeschlafen und plötzlich war ich im Traum 19 Jahre alt. Und war in meiner Zivildienstzeit. Ich habe in Hamburg Zivildienst gehabt und da bin ich jetzt plötzlich im Traum gestanden. In meinem Zivildienst. Ich habe auf einer Insel vor Hamburg hab ich meinen Zivi abgeleistet. Ich bin mit dem Schiff zur Arbeit gefahren. Und jetzt bin ich da in der Vorstellung, in Hamburg, St. Pauli, auf die Landungsbrücken bin ich gestanden. Auf diese wackelnden Pontons. Sonniger Tag. Und vor mir war ein Möwe und hat eine Krabben gefressen halt. Und ich habe zu der Möwe gesagt, na, hör ich einmal, sag einmal, wo hast denn du die Krabben her? Aus dieser tiefgrauen, depressiven Elbe kannst du doch keine lebendige Krabben haben. Und die Möwe hat mich angeschaut und hat gesagt, was? Leg mir am Arsch. Ich war in meinem Zivildienst. Ich hab da so viel gelernt in Hamburg, in der Hansestadt. Ich hätte wahrscheinlich in Mittelfranken noch 15, 20 Jahre braucht, bis ich an die Punkte hinkommen bin, was mir in Hamburg aufgegangen ist. Ich habe in Hamburg das erste Mal in meinem Leben habe ich kapiert, wenn ich in der Früh einfach im Bett liegen bleibe, es ändert sich überhaupt nichts. Die Erde dreht sich gerade so weiter. Da ist keine Pause oder was. Ich kann am Rücken liegen, ich kann mir die Schlafanzughosen vollbrunzen. Es geht gerade so weiter. Wenn ich an dem Tag arbeiten muss, dann sagt der Chef in der Früh, wo ist denn der Egersdörfer? Dann sagt der Kollege, ist nicht gekommen, ist wahrscheinlich krank. Dann werde ich ersetzt. In Hamburg, das geht alles gerade so weiter. In der Herbertstraße hocken sie die Nutten ins Schaufenster und verkaufen ihr Liebe. An die Landungsbrücken macht der Harry die Fritteuse an und macht Pommes rot-weiß für irgendeinen Touristen aus Berlin. Im Schanzenviertel war der Cappuccino gebrüht. Es geht alles seinen Gang. Es ist nicht so, dass es dann wie ein Lauffeuer durch die Stadt geht. Dass dann der eine zum anderen sagt, hast du das schon gehört? Na was denn? Na der Egersdörfer. Was ist denn mit dem? Na stell dir vor, der ist halt liegen geblieben. Es darf nicht wahr sein. Wirklich wahr, ja, wenn ist das so? Und dann geht es durch die ganze Stadt. Dann geht es bis zu den Nutten in der Herbertstraße. Und dann sagt die Jacqueline zu Alice, hast du schon gehört? Na, was denn? Na, der Egers. Was ist mit dem? Stell dir vor, der ist halt liegen geblieben. Dann sagt die, es darf ja nicht wahr sein. Da möchte ich auch nicht mehr halt. Und lässt den Rollladen runter. Und dann machen die Feierabend, die Nutten. Dann ist Schluss mit Liebe verkaufen. Dann gehen die Rollläden runter. Dann schaltet der Harry an die Landungsbrücken die Fritteuse ab. Und der Tourist in der Lederhosen aus München sagt, Entschuldigung, ich warte gerade auf meine Pommes. Und dann sagt der Harry, haben Sie überhaupt nichts mitgekriegt oder was? Und dann sagt er noch, was ist denn? Na, der Egersdörfer! Na, sagen Sie bloß, na, freilich, der ist liegen geblieben. Na ja, dann verzichte ich gern drauf. Dann gehst du in der Mönckebergstraße, möchtest den Plattenladen, machst den Türgriff runter, geht nicht auf. Ist ein Zettel hängt drin, wo steht Ruhetag wegen Egers. Da geht es durch die ganze Stadt, da geht es bis in die Politik auf, bis an Bürgermeister. Und ich höre es, der Egersdörfer darf nicht wahr sein. Ruft sofort am Flughafen an und sagt, alle Starts und Landungen beenden. Bahnverkehr einstellen, Regionalverkehr Schluss, Autobahn sperren. Die Parteien fraktionsübergreifend diskutieren, es darf nicht wahr sein. Haare raufen, Notkonferenz am Vormittag um 9. Der Bürgermeister spricht vor die Abgeordneten und sagt, haben Sie schon gehört? Ja, ja, der Egersdörfer, ein Raune. Wir ziehen unsere Konsequenzen für heute Feierabend. Der Herr Egersdörfer wird schon sagen, wenn es wieder weitergeht, dann schließen wir uns an. Jawohl, so soll es sein, alle klopfen auf den Tisch. Der Bürgermeister kommt heim, am Vormittag um 10:30 ist er schon daheim, sperrt die Tür auf, seine Frau steht entgeistert vor ihm und sagt, ja, das gibt's ja nicht, ich habe mit dir heute Abend um 7:30 erst gerechnet. Dann sagt der Bürgermeister zu seiner Frau, da kriegst du überhaupt nichts mit, oder was? Hast du keine Zeitung gelesen, hörst du ihn nicht im Radio? Na, was ist denn passiert? Eine Katastrophe. Na, was denn? Der Egersdörfer. Na, sag bloß. Ja, den machen wir halt. Und dann sagt die Frau vom Bürgermeister, das darf nicht wahr sein. Und ich wollte heute Abend einen Hackbraten machen. Und dann sagt der Bürgermeister, na, das kannst du vergessen. Und dann sagt sie, na ja, was soll man machen? Na, Daumen ist ungarische Gulasch von gestern auf. Na ja, was anderes wird uns nichts übrig bleiben. Dann läuft der Bürgermeister durchs Haus, weiß nicht, was er machen soll, putzt sich wegen den Dreck unter die Fingernägel, feilt die Nägel. Und dann denkt er sich am Nachmittag, jetzt rufe ich in Egersdörfer mal an. Hallo, hier ist der Bürgermeister. Ja, da ist der Egersdörfer. Ich wollte Ihnen bloß sagen, Herr Egersdörfer, ich habe volles Verständnis. Sie nehmen sich die Zeit, die Sie brauchen und sagen einfach, wann es wieder soweit ist. Wir wollen Sie überhaupt nicht unter Druck setzen. Ein alter Grundsatz der Hansestadt ist es, entweder alle oder keine. Wir haben unsere Konsequenzen daraus gezogen. Ein Anruf genügt, aber wirklich, wenn Sie wollen, nur. Tschüss dann, adieu. Das ist mir in Hamburg klar geworden, sowas wird es nie geben. Also.
Was möchten Sie gerne erreichen mit Ihrer Kunst? Welt retten? Also ich meine, wenn man darf ja auch mal unbescheiden mir Wünsche äußern.
Also es gab Zeiten in meinem Leben, die sehr finster waren, wo, glaube ich, Texte oder Gedanken mir weitergeholfen haben von Leuten, wo man so den Ansatz kriegt, dass es in der Verfasstheit, in der man sich befindet, dass man da nicht das Copyright hat und dass man dann nicht der Erste ist, sondern dass es da irgendwelche Verwandte gibt, die ähnlich mit dieser Existenz gerungen haben oder Schwierigkeiten haben. Und da gab es Literatur oder Musik oder Filme, wo das für mich in schweren Stunden hilfreich war, dass es das gab. Und wenn das passieren würde, dass irgendjemand das hört oder sieht oder da Gefallen dran findet und das dem hilft, wäre schon ziemlich viel erreicht. Also ein Mitgefühl an der Schwere der Last, wenn ich ausdrücken könnte, wenn mir das gelänge, wäre ich sehr froh.
In Nürnberg-Fürth, ich fahre so gern mit dieser U-Bahn. Kostet zwar einen Haufen Geld, aber ich genieße das. Wenn du da angekommen bist an der Station, dann steigst du aus in Fahrtrichtung und dann siehst diesen prächtigen, stolzen U-Bahn-Kapitän. Und er wartet dann eine Weile, drückt das Knöpfle und dann gehen die Türen zu und er fährt weiter in die dunkle Finsternis rein. Und seit einigen Jahren gibt es jetzt in Nürnberg die sogenannte führerlose U-Bahn und da fahre ich auch wahnsinnig gern. Da kannst du ganz vorn, kannst du da hinhocken. Ist ja kein Fahrer und nichts, ist bloß ein Schein. Da siehst du auch die Gleise vor dir in der Unendlichkeit verschwinden. Und manchmal komme ich da hin, da stehen ein paar blöde Kinder da, die keinen Verstand haben halt. Und dann stell ich mich hinter denen und ziehe den Rotz ein wenig auf halt. Und dann sind die sofort verschwunden. Und dann stehe ich von allein wie Captain Ahab halt. In die immerwährende Dunkelheit ein. Und was ich mich jetzt frage, wenn da so ein lebendiger U-Bahn-Kapitän anfährt am Bahnsteig und am Nachbargleis kommt diese führerlose U-Bahn, was geht in dem vor? Wenn da irgendeine seelenlose Stimme Befehle irgendwie gibt, die Türen wie mit Geisterhand auf und zugehen, was geht in dem echten U-Bahn-Fahrerkapitän vor? Gibt's eine infamere, gemeinere Art und Weise, als jemanden von seiner vollständigen Überflüssigkeit und Ersetzbarkeit in Kenntnis zu setzen. Und was ich mich auch frage mit der Bibliothekarin, was geht denn der vor? Früher, da bin ich in die Bibliothek gegangen, hab die Metamorphosen von Ovid habe ich ausgeliehen, da hat die mich huldvoll gegrüßt. Halt. Und dann hat sie auf der letzten Seite einen Stempel neu gemacht und dann haben wir uns verabschiedet. Und 4 Wochen später bin ich wieder hin und hat mich wieder huldvoll gegrüßt, hat nach dem Stempel geschaut und hat mich nochmal angelächelt. Und heute kannst du irgendwie diese scheiß ISBN-Nummer über einen frigiden Scanner schieben halt. Das war's. Und ich frage mich, was geht da in der Bibliothekarin vor, verdammt nochmal. Und das müssen Sie sich auch mal überlegen als Publikum. Glauben Sie, das geht ewig so weiter, dass Sie da hocken und ein wenig klatschen und lachen? Irgendwann wird es gemessen. Und dann hast du so, Sie sind unter der Lachfrequenz, Sie klatschen zu wenig. Und dann darfst du so eine Veranstaltung gar nicht mehr besuchen. Da kannst du junge Talente an der Blockflöte kannst du hingehen. Und dann, jetzt hört's halt auf, eine blöde Sau da hinten. Und dann hast du irgendwann einen Stuhl, da hockst du da und misst dir dein Gewicht, ne? Und dann stellt sich raus, der Brillengobel ist eine fette Sau halt. Der darf nicht mehr kommen halt. Jetzt versitzt uns das Gestühl, der fette Hund. Und dann kannst du daheim bleiben und dann schickst du einen Cyborg. Der schaut sich das dann an. Dein Roboter, der schaut sich für dich an. Und der klatscht optimal, der lacht da an die richtigen Stellen. Und dann am Abend kommt der Abend, dann kannst du dann ein Kabel in den Kopf reinstecken und mit dem Laptop verbinden. Und dann schaust du die Vorstellung der Hammer an. Und dann gehe ich irgendwann einmal am Abend zur Tankstelle und möchte mir ein paar Kippen, möchte ich mir kaufen. Und dann komme ich heim und dann liegt der Cyborg auf der Chaiselong halt. Und dann sage ich zu meiner Frau, du Entschuldigung, was macht der denn da? Und dann sagt sie, weißt du was, der liegt da. Und was das Schöne ist, er futzt nicht dabei halt. Der kann auch optimal küssen und braucht keine Pause wie ich am Rülpsen. Der versteht sich auch gut mit den Kindern.
Das wollte ich da eigentlich schon seit einiger Zeit sagen. Wir haben keine Verwendung mehr für dich. Adieu. Überlegst das einmal. Wenn der Totenreichtraum des Kapitals zu Ende geträumt ist. Wenn es überhaupt kein variables Kapital mehr braucht. Wenn es überhaupt nichts mehr braucht. Kein blödes Publikum. Kein U-Bahn-Kapitän, keine Bibliothekarin, kein Spaßmacher, wenn es das alles nicht mehr gibt. Was ist denn dann? Wofür gibt denn dann das Geld aus? Frisst dann das Geld die Schnitzel oder was? Oder das Geld geht in die Kneipen ein und gibt eine Runde aus? Und dann säuft es sich mit den Cyborgs und die Drohnen säuft es an oder was? Oder dann fangen irgendwann die Maschinen mit dem Geld zum Ficken an und eine neue Rasse entsteht. Oder ist vielleicht ist bloß so, dass die Drohnen ein wenig rumhocken und an sich rumwichsen. Und das Geld hockt in der Ecke und geilt sie auf. Überlegen Sie sich das einmal.
Und die Art von Kabarett, die Sie machen, würden Sie sagen, dass es politisch ist?
Ja, das Private im Politischen, es ist mir wurscht. Also, es ist halt auch aus einer Not entstanden. Also, ich kann mir. Was diese Politiker, diese Sätze, ich kann mir es nicht merken, ich kann es nicht nachsprechen. Ich möchte da die Namen von denen nicht aussprechen. Ich glaube, es geht darum, halt zu zeigen, wie man aufwächst oder wie man lebt und was zum Teil auch diese Politik anrichtet im Leben und diese Auswirkungen zu zeigen, die in der Kindheit schon anfangen bis ins Alter. Ob das politisch ist, ich weiß es nicht.
So ungefähr nach 90 Minuten pfeift der Schiri und dann ist rum. Er kann auch vorher pfeifen und dann ist vorher rum. Oder nachspielen lassen, weil was weiß ich, es hat halt Verzögerungen gegeben. Das steht alles in der Gewalt vom Schiedsrichter. Aber wenn er abpfeift, dann ist rum. Ist aus.
Sind Sie schon ungewöhnlich gesprächig?
Ach, na ja. Ach so, nee, ich werde was gefragt, dann gebe ich Antworten, ja.
Zu Haus beim Ding in Fürth. Eine Homestory mit Matthias Egersdörfer von Sabine Fringes.
Können Sie noch eins spielen?
Ach so.
Ja.
Redaktion Daniela Mayer.
Ich dachte ein anderes.
Ach so.
Vielleicht über die Grundstimmung des Franken.
Vom Wiesentlauf, vom Flusslauf der Wiesent beeinflusst. Und ein bisschen vom Bier der Brauerei Mager. Unser Obstbrand aus Mitteldorf war auch dabei.